Wer von euch hat denn schon die Raupen in unserem Gemeindemagazin entdeckt, die in unserem neuen Magazin zu finden sind? Wenige, aber einige, aber wir verraten jetzt nichts. Nur, dass ihr schon mal wisst, die Raupen, die haben wir da nicht abgebildet, weil wir Fans von Dschungelcamp sind oder weil unsere Pfadfinder uns nächsten Sonntag auf dem Bauspielplatz zu gegrillten Raupen einladen wollen. Nein, die Raupen, die sollen uns daran erinnern, in diesem Quartal, dass Verwandlung möglich ist. So wie sich Raupen ja vollkommen natürlich verwandeln, in Schmetterlinge nämlich, das sehen wir auf der nächsten Folie, und damit ja dann ganz andere Möglichkeiten bekommen, können wir Menschen Verwandlung von Gott her erleben. Verwandlung ist also das Stichwort über viele Überschriften in den nächsten Monaten in unseren Gottesdiensten. Wir wollen uns verschiedene Aspekte ansehen, worin die Kernbotschaft von Jesus Christus besteht, durch die wir Verwandlung erleben können. Paulus ist einer, der so eine Verwandlung erlebte. Er war ein gelehrter Jude, der zunächst die ersten Christen verfolgt hat, weil er meinte, diese Sekte müsse unbedingt ausgerottet werden. Aber dann hatte er eine persönliche Begegnung mit Jesus Christus und ließ sich verwandeln in einen Christen, der im ersten Jahrhundert viele Gemeinden in der heutigen Türkei und in Griechenland gegründet hat und von dem uns viele Briefe in der Bibel überliefert sind, die er an die damaligen Gemeinden geschrieben hat. Und an die Gemeinde in Rom hat er selbst im Brief an die Römer, Kapitel 12, Vers 2, geschrieben: Lasst euch verwandeln durch Erneuerung eures Denkens. In dem griechischen Wort verwandeln, metamorpho, hören wir eigentlich schon das Wort Metamorphose, das wir vielleicht noch aus dem Biologieunterricht kennen. Das ist dieser Vorgang, dass aus Raupen Schmetterlinge werden. Also Paulus vergleicht diese Verwandlung mit dem Christsein. Er sagt, Christen leben ihr gesamtes Leben für Gott. Und deshalb gehen sie beispielsweise nicht nur wie andere sonntags früh zum Sport, zum Beispiel ganz freiwillig und gerne in Sonntagsgottesdienste, um Gott zu dienen, um sich von Gott beschenken zu lassen, anderen Menschen zu begegnen und wieder von Gottes Liebe weiterfließen zu lassen. Aber sie tun nicht nur einzelne Dinge, sondern ihr gesamtes Leben ist ein Gottesdienst, schreibt Paulus. Also eine begeisterte Reaktion auf Gottes Liebe. Und in dem Zusammenhang schreibt Paulus, lasst euch verwandeln durch Erneuerung eures Denkens. Verwandlung ist also nicht ein Schicksal, das über uns verhängt wird oder auch nicht. Also nichts, wo wir unbeteiligt wären. Die griechische Zeitform bedeutet nämlich ein aktives Passiv. Also lasst Verwandlung zu, lasst euch verwandeln. Ihr könnt das auch verhindern. Also lasst euch verwandeln. Die Aufforderung ist aber nun kein Appell, so nach dem Motto, strengt euch an. Noch mehr als bisher, Zähne zusammen und durch, hart dafür arbeiten, Punkte sammeln, richtig anstrengen, bemühen und zwar krampfhaft. Das heißt es alles nicht. Und auch nicht verwandelt euch selbst, sondern lasst euch verwandeln. Und zwar von der guten Nachricht von Jesus Christus. Lasst euch verwandeln, indem ihr umdenkt, nämlich versteht und vom Kopf ins Herz sacken lasst, wer Christus ist und wer er für euch ist und was euch mit ihm geschenkt ist. Die gute Nachricht von Jesus Christus ist nämlich eine Freudenbotschaft. Und wenn diese Freudenbotschaft unser Denken prägt, also umprägt, unsere ganzen Gedanken durchzieht und bestimmt, erfüllt uns Freude. Dann verwandeln wir uns ganz natürlicherweise, so wie eben eine Raupe zum Schmetterling. Und doch ist das, was mit uns geschieht, eigentlich übernatürlich, denn wir tauchen ein in eine ganz übernatürliche Denk- und Verstehensweise, in eine ganz neue Lebenskultur, deshalb in eine neue Wirklichkeit. So wie ein Schmetterling nämlich, der ja komplett andere Möglichkeiten hat als eine Raupe, also in dem Vergleich merken wir doch, ein Schmetterling hat einen unvergleichlich größeren Spielraum. Also gestern, als ich Müll gesammelt habe, als wir wie üblich mit unserem Team beim Straßengebet erstmal auch ein bisschen den Park sauber gemacht haben, da war so eine kleine Raupe und die kroch da so lang. Also so ein Schmetterling, der hätte sich über den Park erhoben und wäre weggeflattert. Also ein Schmetterling hat einen viel größeren Spielraum, eine viel größere Beweglichkeit, eine ganz andere Perspektive. Und Gott möchte so mit seiner Liebe unser Leben verwandeln. Die christliche Botschaft ist eine Freudenbotschaft, die verwandelt. Deshalb hat ja schon der Engel bei der Geburt Jesu verkündigt: Fürchtet euch nicht. Ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk, und gemeint ist allen Menschen in allen Völkern, widerfahren soll. Alle sollen diese Freude erleben. Und in den nächsten Wochen wollen wir mal bewusst einige Missverständnisse ausräumen, die diese Freude behindern können in unserem Leben. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 4, schreibt Paulus: Und doch erkennen wir Gott selbst nur durch Christus. Also wir erkennen Gott nur durch Christus, weil Christus Gottes Ebenbild ist. Nicht wir sind der Mittelpunkt unserer Predigt, schreibt er weiter, sondern Christus der Herr. Gepredigt wird ja viel auf dieser Welt. Und christliche Predigt erkennt man daran, dass Jesus Christus der Mittelpunkt der Botschaft ist. Marketingstudien zur Kirche haben ergeben, dass sie vielfach nicht wettbewerbsfähig ist, weil sie ihr Produkt, ihren Inhalt verloren hat, nämlich Christus. Es wäre doch unvorstellbar, dass wir bei einer Autowerbung kein Auto zu sehen kriegen, oder? Unvorstellbar. Also wie sollte Christsein ohne Christus attraktiv sein oder überhaupt funktionieren? Was ist denn schon Mercedes ohne ein Fahrzeug? Nichts eigentlich. Also zur Marke Christsein gehört Christus und zu Christsein gehört untrennbar diese Freudenbotschaft dazu. Also gehört zu Christen eine Freude, sonst ist da einfach was faul. Der Engel sagte, dass das Evangelium von Jesus Christus allen Menschen große Freude bringen würde. Alle, die das annehmen für sich, die sollten die glücklichsten, die sollten die fröhlichsten Menschen auf der ganzen Welt sein. Ja, aber warum sind nun Christen manchmal weit davon entfernt, glücklich oder fröhlich zu sein? Gestern waren ja sicher manche hier von uns im Theaterstück, gleich bei der ersten Aufführung. Und da gab es ja auch den Biologen im Theaterstück. Und anfangs war der ja auch recht freudlos, würde ich mal sagen. Aber auch er hat sich verwandeln lassen. Also, warum gibt es überhaupt freudlose Christen? Das passt eigentlich schon an sich gar nicht. Und das kann doch nur an dem verfälschten Evangelium liegen, was sie irgendwie für sich aufgenommen haben. Es gibt ja leider verfälschte christliche Botschaften, die gar nicht froh machen, sondern höchstens noch unter Druck setzen. Welche Botschaft bestimmt denn dein Denken und dein Verhalten? Wenn wir den Kern des Evangeliums verstehen, dann begegnen wir der puren Liebe Gottes. Und sie hat Auswirkungen. Wenn wir sie in unserem Herzen zulassen und sie unser Denken prägt und uns das ins Herz rutscht und dann in Arme und Beine, dann werden wir verwandelt zu den glücklichsten und fröhlichsten Menschen. Wenn man Gespräche mit Christen mitbekommt, sind viele ängstlich und unsicher, kämpfen mit der eigenen Schuld, mit Selbstverdammnis. Sie quälen sich mit einem Gottesbild, das überhaupt nicht der Freudenbotschaft entspricht, die uns die Bibel lehrt. Sie benehmen sich, als könnten sie einen leicht reizbaren Gott leicht verärgern, suchen verzweifelt das Richtige zu tun, um Gott überhaupt zu gefallen, wissen nie, ob sie genug getan haben und merken, wie anstrengend und erschöpfend das ist, immer der Liebe Gottes hinterherzurennen. Das killt ja Freude im Ansatz, logischerweise. Paul Ellis schreibt: Christen können die neurotischsten Menschen auf dem Planeten sein. Dem heutigen Hoch folgt morgen gleich ein Tief. Wenn du dein Leben überdenkst, wo befindest du dich auf einer Skala von 1 bis 10? 1 bedeutet so vom Rückenwind der Liebe Gottes vorwärts getragen und bewegt zu werden. Und 10 bedeutet frustriert, ängstlich, eher ruhelos, irgendetwas hinterher zu kriechen. Wo befindest du dich auf dieser Skala von 1 bis 10? Paulus ermutigt uns, lasst euch verwandeln von 10 Richtung 1. Warum können Christen überhaupt freudlos sein? Der Hauptgrund ist wohl, wie ich schon sagte, dass ihr Leben gar nicht vom wahren Evangelium durchdringen ist. Vielleicht haben sie es immer nur durch die Brille unserer Leistungsgesellschaft verstanden oder ihrer persönlich erlebten Biografie oder von jemandem gehört, der ja selbst nie zum Kern des Evangeliums durchgedrungen ist. Dann merkt man zwar irgendwie, dass etwas nicht stimmt, aber sie wissen gar nicht, dass es nicht an ihren Bemühungen und Wünschen liegt, sondern an dem Evangelium. Sie trinken sozusagen, ohne sich dessen bewusst zu sein, die ganze Zeit aus einer verseuchten Quelle, die sie krank macht. Ihr Evangelium ist leider gar nicht das unverfälschte Evangelium des Reiches Gottes. Und ich wünsche mir, dass die Predigten der nächsten Monate dazu beitragen, zum Kern, zur Freudenbotschaft durchzudringen und sie nie wieder aus den Augen zu verlieren, aus dem Herzen zu lassen, sondern immer weiter in sie einzutauchen. Und es wird gut sein, sich in so einem Prozess der Auseinandersetzung wirklich von allem zu entledigen und zu lösen, was diese Freudenbotschaft von Jesus Christus in irgendeiner Weise schmälert, sodass keine Frucht der Freude im Leben möglich ist. Es gibt nämlich auch ein verdunkeltes, beschwertes Evangelium, das niemanden annähernd froh und glücklich macht. Ich bin überzeugt, das Evangelium von Jesus Christus ist die beste Botschaft der ganzen Welt. Und das bedeutet ja das Wort auch an sich, Evangelium. Das Evangelium ist eine absolute Neuigkeit gegenüber allen anderen Vorstellungen, die es gibt, auch allen anderen religiösen Vorstellungen. Es ist nämlich die Verkündigung eines überaus fröhlichen und freundlichen Gottes, der mit uns ganz eng verbunden sein will. Christsein ist keine Morallehre, eine Liste von Geh- und Verboten. Der Unglaube sagt dauernd, ich muss noch. Der Glaube sagt stattdessen, danke Gott, was du getan hast. Der Unglaube sagt, Gott, schau doch mal und anerkenne doch, was ich getan habe. Der Glaube, der empfängt glücklich. Wie oft sagen wir eigentlich, ich muss etwas tun? Wir haben neulich in unserer Gesprächsgruppe darüber gesprochen, dass man ja schon morgens sagen kann, ich muss zur Arbeit. Und das klingt ja eigentlich gar nicht fröhlich für die Kinder. In aller Regel mag man ja sogar seinen Beruf und jeder, der mal arbeitslos weiß, zu schätzen, wie das ist, wenn man jeden Tag zur Arbeit gehen kann. Also wir könnten sagen, statt ich muss zur Arbeit, ich gehe zur Arbeit. Klingt doch irgendwie anders. Also wir sollten mal überlegen, wie wir eigentlich reden und ob das, wie wir über Dinge sprechen, eigentlich das zum Ausdruck bringt, was in unserem Herzen ist. Also Christsein ist keine menschliche Bemühung, irgendetwas Gutes zu tun, auch keine Prüfung, sondern Christsein ist Friede, ist ein Ruhen. Christsein ist Christus. Deshalb sagt Paulus, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Das Evangelium ist die beste Nachricht für alle, die glauben und auch für die, die es noch nicht tun, weil sie das ist, was wir alle im tiefsten ersehnen. Gott streckt uns seine Hand hin. Und will uns nie wieder loslassen. Das haben wir gestern eindrücklich im Theaterstück gesehen. Gott ist gut und er liebt uns. Er gibt alles auf, um uns, um dich und mich zu gewinnen. Er ist gerade nicht böse auf uns. Und er hat noch nicht mal schlechte Laune. Ja, wieso sollte er überhaupt schlechte Laune haben? Gott ist fröhlich und er ist der allerbesten Laune. Wusstet ihr das schon? Wenn er nämlich an uns denkt und auf uns sieht, dann freut er sich. Könnt ihr das für euch überhaupt annehmen? Habt ihr euch so schon jemals betrachtet? Gott möchte mit uns Leben teilen. Er liebt uns und freut sich über uns. Und ein Beleg dafür ist Jesus. An Karfreitag haben wir gefeiert, am Kreuz zeigte Gott, dass er uns liebt, obwohl wir noch Sünder waren, also innerlich weit weg von ihm. Und er hat uns so sehr geliebt, dass er lieber selber sterben wollte, als ohne uns zu leben. Er liebt nicht unbedingt, was wir tun oder lassen, aber er liebt uns. Er liebt uns. Gestern in dem Theaterstück hieß es, wir sind Gottes geliebte Gauner. Können wir das annehmen? Die Auferweckung Jesu, die wir zu Ostern gefeiert haben, darin haben wir gefeiert, dass Gott bewiesen hat, dass uns noch nicht mal der Tod von seiner Liebe trennen kann. Das Evangelium von Gottes Liebe ist so klar und so einfach. Und trotzdem versuchen immer noch so viele ängstlich ein Preisschild zu finden, das da dran hängt. Und zu schauen, was wir zu bezahlen hätten. Aber die gute Nachricht von Jesus Christus ist Gottes Geschenk. Und daran hängt kein Preisschild, denn den Preis hat er selbst bezahlt. Und jetzt ist es einfach ein großes Angebot an uns. Und es gilt, dieses Geschenk und die vielen Geschenke, die sich damit verbergen, auszupacken. Gnade muss kostenlos sein, sonst wäre sie doch gar keine Gnade. Gottes Liebeserklärung an uns ist so eindrücklich, ja so ausdrücklich. Durch Gottes Liebe werden wir verwandelt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, alle Menschen, aber eben auch dich und mich, dass er seinen einzigen Sohn für uns hingab. Jesus ging selbst für uns aus Liebe zum Kreuz, ans Kreuz und durch die Hölle, verwandelt durch Liebe. Wir sollten Gottes größtes Geschenk nicht nehmen und es in unsere Schublade zu Hause packen und mit dem Etikett Rettung versehen und dann Schublade zu. Jesus bedeutet viel mehr als Rettung vom Bösen, vom Tod. Und er rettet fürs ewige Leben. Gott und Jesus haben doch nicht nur alles für uns getan. Nein, sie sind alles für uns. Sein ist viel wichtiger als tun. Sein ist etwas zum täglichen Verzehren, zum täglichen Auspacken. Mit Jesus zeigt uns Gott, ich bin für dich. Ich bin für dich da. Jeden Tag bin ich mit dir. Ich liebe dich. Ich freue mich über dich. Und das sollte unser erster Gedanke sein, wenn wir zu Bewusstsein kommen morgens, mit oder ohne Kaffee. Ich liebe dich, möchte Gott uns sagen. Ich freue mich über dich. Ich bin dir absolut wohlgesonnen. Du bist in meinem Herzen. Du bist mein Geliebter. Du bist meine Geliebte. Ich verzehre mich danach, ausgerechnet mit dir enge Gemeinschaft zu haben. Mit dir verwoben zu sein. Es geht um eine ganz große Liebesgeschichte. Wir können alle nur bedrüppelt kapieren, Gott, du bist ja noch großartiger und wunderbarer, besser, als wir uns in unseren kühnsten Träumen überhaupt vorstellen können. Das ist ganz großes Kino. Also ich weiß nicht, welche Filme euch schon Tränen in die Augen getrieben haben oder wenigstens euer Herz haben höher schlagen lassen, vielleicht Fireproof. Warum ist das überhaupt so, dass wir so gerührt sind, wenn wir etwas von übernatürlicher Liebe zu sehen bekommen, von einer ausdauernden, von einer aktiven Liebe? Weil wir uns im Tiefsten danach sehnen, so geliebt zu werden. Aber das ist keine Illusion, sondern Gott liebt uns so und noch viel mehr, als es in den kitschigsten Filmen ausgedrückt werden könnte. Gott liebt uns. Und Gottes Liebe trifft auf unser großes Defizit, das Menschen niemals ausfüllen können. Gottes Liebe möchte mit seiner Liebe unser Leben ausfüllen und reich machen. Er möchte endlich Frieden in uns machen, dass wir nicht mehr irgendetwas hinterherrennen oder kriechen. Und er möchte, dass wir dann aus diesem Reichtum wieder überfließen, dass wir Zeichen seiner Liebe setzen können, weil wir so überströmt sind von seiner Liebe. Und mit dem Zufluss der Liebe Gottes kriegt man das nämlich hin. Das ist der Clou. Nicht aus uns, aber aus Gottes Zufluss. Gottes Liebesgeschichte zu uns ist so unaufhörlich, so ewig. Das Evangelium von Jesus ist wahr, ob wir es glauben oder nicht. Aber es wird uns nichts nützen. Es wird uns nicht in die allergrößte und bleibende Freude versetzen, solange wir es nicht in unserem Herzen tatsächlich Wurzeln schlagen lassen. Lasst euch verwandeln durch Erneuerung eures Denkens. Haltet das für wahr und lasst das in euer Herz rutschen. Lasst es euer ganzes Denken verändern. Denke diese Liebe Gottes so groß, wie du nur kannst. Und lass sie dein ganzes Leben bestimmen. Du wirst dich anders damit fühlen. Du wirst dich damit anders verhalten. Ich kann schon eure Flügel sehen. Verwandelt durch Liebe. Wer Gottes Liebe denkt und zulässt, aufsaugt, der wird verwandelt. Der lebt anders. Der hat allen Grund, sich unaufhörlich zu freuen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit alle, die ihm vertrauen, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Martin hat uns den Trailer gezeigt von dem Film Fireproof. Dieser Film zeigt Gottes Liebe, denn die steht im Hintergrund dieses Filmes, hat verändernde Kraft. Echte Liebe, die von Gott kommt, hat nämlich einen unerschöpflich langen Atem und hat erobernde Wirkung. Und das sollten wir ausprobieren, unbedingt. Wer sich nämlich dann so hartnäckig, so unermüdlich geliebt fühlt, der vertraut irgendwann dieser Liebe, egal wie sein Verhalten, sein Vertrauen gebrochen wurde. Und er verändert auf Dauer, wenn er diese Liebe ständig bekommt, sein Herz. Nicht alle Aussagen in der Bibel sind eine gute Nachricht, das Evangelium. Deshalb hat Gott nämlich nochmal bewusst nachgelegt und sich offenbart in Jesus Christus. Jesus Christus ist Gottes letztgültiges Wort für uns. Und das sollte der Kern sein, woraus heraus wir leben. Die Nachricht von Jesus Christus, wie sehr Gott uns liebt, das ist definitiv die Freudenbotschaft, Gottes größte Selbstoffenbarung, sein Herzstück. Viele Menschen können es sich gar nicht vorstellen, aber das Evangelium lehrt es uns, dass Gott uns bedingungslos liebt. Das gibt es zwischen Menschen eigentlich nicht. Gott liebt uns, egal wie wir uns verhalten. Glauben wir das? Schon im Alten Testament, denn Gott ist ja der Gleiche, hat er das schon gesagt. Selbst wenn Berge weichen und Hügel hinfallen, und normalerweise passiert das ja gar nicht, aber sollte das passieren, Gottes unerschöpfliche Güte und Liebe hören nicht auf. Das lässt Gott 600 Jahre vor Christus schon ausrichten. Vielleicht fragt ihr jetzt, und was ist mit den Versen, wo es um den Zorn Gottes geht, wo er berechtigt ärgerlich wird über all den ganzen Mist, der passiert? Ja, Gott war zornig über unsere Sünde. So wie wir Menschen uns über die 93. Bronchitis unserer Kinder aufregen, klar. Aber Gott hat die Sünde vor 2000 Jahren aus der Welt geschafft. Jesus trank freiwillig den Kelch des Zornes Gottes über die ganze Sünde leer. Und deshalb ist jetzt Gottes Gnade größer als unsere Sünde. Das Kreuz ist ein Heilmittel für alle Zweifel, die wir noch an Gottes Liebe haben könnten. Das Kreuz ist nämlich ein Bild für den verrauchten Zorn Gottes und auch für seine stürmische Liebe zu uns. Gottes Liebe dürfen wir niemals relativieren und abmildern, wie wir Menschen das oft tun, so nach dem Motto, Gott liebt mich, aber. Kein Aber. Gott liebt dich. Punkt. Gottes Liebe ist nämlich maßlos. Unsere menschliche Liebe ist leider so oft bloß eine Reaktion auf die Liebenswürdigkeiten, die wir bekommen. Und sobald sie ausbleiben, machen wir schlapp und lieben nicht mehr. Bei Gott stehen wir überhaupt nicht unter Druck, liebenswürdig sein zu müssen und andernfalls seine Liebe zu beschädigen und zu verlieren. Gott liebt uns glücklicherweise überhaupt nicht, weil wir liebenswürdig sind, sondern der Grund für seine Liebe liegt in ihm. Er ist die Liebe und er hat sich in seiner Liebe entschlossen, uns zu lieben. Und deshalb tut er das. Ganz unabhängig, wie liebenswert wir uns verhalten, ihm gegenüber oder anderen gegenüber. Seine Liebe liegt in seiner Entscheidung und das ist so gut für uns, weil uns deshalb seine Liebe ungebrochen und maßlos gilt, weil wir nicht der Grund seiner Liebe sind. Wir können nichts tun, damit Gott uns mehr liebt. Wir können nichts tun, damit uns Gott mehr liebt. Und wir können nichts tun, damit er uns weniger liebt. Wir können nichts tun, damit er uns weniger liebt. Glauben wir das eigentlich? Ist das in eurem Herzen? Ist das euer Evangelium, das ihr glaubt? Hat das euer Denken schon erneuert? Er liebt uns nicht mehr, wenn wir Erfolg haben. Und er liebt uns nicht weniger, wenn wir versagen. Haben wir das eigentlich schon verstanden? Ist das uns ins Herz gerutscht? Und spüren wir, dass wenn das wahr ist, dass uns das verwandelt, so eine Liebe, die wir sonst von niemandem bekommen werden? Dieses Evangelium hat Kraft, uns zu verwandeln, komplett zu verwandeln. Es ist Gottes Wesen zu lieben. Und deshalb kann sein Zorn immer nur als Teil seiner Liebe begriffen sein. Gott ist Liebe. Und sein Motiv ist immer Liebe uns gegenüber. Und das Kreuz ist ein Zeichen für seinen verrauchten Zorn. Unsere menschliche Liebe ist durch den Sündenfall verdorben, aber Gottes Liebe ist ganz unverdorben, unerschöpflich und beständig. Schon der Prophet Jeremia sollte voraussagen, ich habe nie aufgehört, dich zu lieben, sagt Gott. Und ich werde nicht damit aufhören, in Jeremia 31, Vers 3b. Also Gott hat es lange angekündigt und in Jesus ist es so deutlich geworden, dass wir einen Beweis bekommen haben. Von unserer Seite sieht jetzt Gottes Liebe aus wie Gnade. Gnade beugt sich unverdient herab, tief herunter. Und Eltern machen das doch so zeichenhaft für ihre Kinder. Die sitzen Stunden auf dem unbequemen Teppichboden im Schneidersitz mit ihren Kindern. Die spielen Playmobil-Rollenspiele, obwohl sie Rollenspiele hassen. Sie wickeln noch mit Hingabe Windeln, schmutzige, stinkende Windeln. Das machen Eltern für ihre Kinder. Sie lesen x-mal Geschichten vor, die sie niemals selber lesen würden, wenn sie an dem Tag frei hätten. Das alles machen schon normale, menschliche Eltern für ihre Kinder. Und das alles und noch viel, viel mehr macht Gott für uns. Er beugt sich zu uns herab. Er ist zu uns heruntergekommen. Er sitzt mit uns auf unserem Boden. Und er macht unseren Dreck weg. Und er freut sich noch darüber, uns dabei in die Augen zu sehen. Unbeschreiblich. Unbeschreiblich. Er kam runter, damit wir werden können wie er. Dass wir heil werden, gesund werden können, gesegnet sein können und völlig geborgen in seiner Liebe. In dem schönsten Gleichnis, das Jesus erzählt hat von seinem Papa, wie der ist, da fällt dieser Vater dem heimkehrenden, stinkenden Sohn um den Hals und küsst ihn. Dieses Bild sollten wir von Gott verankern. Das ist der Kern des Evangeliums. Ich behaupte, das wird unser Denken, unser Handeln verändern. Dann können wir nämlich gar nichts anderes mehr denken und glauben, wenn wir morgens aufwachen, nämlich, dass wir geliebt sind. Und das wird eine Freude in uns auslösen. Dann haben wir nicht nur Schmetterlinge im Bauch, sondern wir werden durch Gottes Liebe befreit, wie Schmetterlinge abzuheben und mit einer Leichtigkeit zu fliegen, also ich meine zu leben, und statt mühsam, langsam vorwärts zu kriechen. Dann versuchen wir auch nicht mehr Gottes Liebe nachzujagen, sondern wir empfangen sie einfach und sind darüber froh, jeden Tag, jederzeit. Dann versuchen wir auch nicht mehr, Gott mit irgendwelchen Opfern und Leistungen zu beeindrucken, wie es die Menschen des Alten Testamentes noch taten und leider heute viele immer noch, sondern sind einfach tief bewegt von Gottes Opfer der Liebe. Im Alten Testament liebten viele Gott, weil sie es mussten. Das war das Gesetz. Aber so funktioniert Liebe eben nicht. Und so sie lässt sich nicht per Gesetz verordnen. Und genau das sollten die Gesetze beweisen. Die Gesetze wurden gegeben, damit wir kapieren, wir brauchen jemanden, der uns bedingungslos liebt und diese Liebe in uns dann auch freisetzt. Wir brauchen diesen liebenden Gott, sonst lieben wir nicht. Bedingungslos geliebt zu werden, das ist so unnatürlich für diese Welt. Es scheint fast zu schön zu sein, um wahr zu sein, tatsächlich Gottes geliebte Kinder zu sein. Und deshalb denken viele insgeheim doch, sie müssen der Erlösung noch ein bisschen was dazu tun. Und dann haben wir Angst und brauchen Regeln, weil wir dann durch das Einhalten der Regeln eine gewisse Sicherheit empfinden, uns eine Identität geben und dann auch noch unseren Stolz über dieses Einhalten der Regeln beziehen. Die Pharisäer zur Zeit Jesu, die tickten so, die liebten Regeln mehr als alles andere. Und Jesus sagt über sie in Johannes 5, Vers 42, ich weiß, dass ihr Gottes Liebe nicht habt. An der Art, wie schnell wir auf Regeln verweisen und Recht haben wollen oder verurteilen sind, können wir erkennen, wie wichtig uns Regeln sind. Kann es sein, dass es uns stört, wenn Gott gnädiger sein sollte, als wir dachten? Kann Gnade eigentlich irgendwen stören? Gnade, bedingungslose Liebe stört alle, die Punkte sammeln und zählen. Weil Gott nämlich das ganze Punktesystem mit einer Hand vom Tisch fegt. Wer Gottes Liebe beginnt zu verstehen, der beginnt, sich im Licht seiner Liebe zu sonnen und zu erwärmen, wie so ein Stein, der in der Sonne liegt. Dann versuchen wir nicht mehr krampfhaft Licht zu produzieren, nein, sondern wir legen uns in das Licht der Liebe Gottes. Wenn wir Gottes Liebe dann so kennenlernen, aufsaugen, uns klar wird, wer uns da eigentlich liebt und wie sehr, dann bekommen wir Zuversicht, dann bekommt unser Vertrauen einen Schub und dann fangen wir an, Gottes Liebe weiterzugeben. Wir können dann gar nicht mehr anders. Wir wissen uns nämlich so reich von Gott beschenkt, dass wir davon plötzlich großzügig austeilen können und überhaupt nicht mehr kleinlich aufrechnen brauchen. Aber wenn wir Gottes Liebe aus den Augen verlieren, dann schrumpft unser Glaube und damit auch unsere Großzügigkeit zu lieben und alles wird zur lästigen Pflicht. Ehe, Elternschaft, unsere Arbeit. Dann sind wir nicht mehr aktiv verschenkend unterwegs, sondern nur noch kleinkariert reagierend. Jesus warnt deshalb die Epheser, nicht die erste Liebe zu verlassen. Ihn nicht zu verlassen. Und Paulus weiß, dass es außerhalb der Liebe Gottes keinen Erfolg gibt. Er schreibt, wenn ich Glauben hätte, der Berge versetzen könnte. Ich meine, geht noch mehr? Aber keine Liebe hätte, wäre ich nichts, hat Paulus erkannt. Ja, es gibt genug zu tun in dieser Welt. Und es gibt eine Ernte, die eingebracht werden muss. Ja, das stimmt. Aber all das tun wir nicht, um Gottes Zuwendung zu erwerben oder seine Anerkennung zu verdienen. Wir tun gar nichts um zu. Wir tun alles als Christen, weil wir so geliebt sind und diese Liebe weitergeben wollen. Weil wir geliebt sind und einfach zunehmend lieben, was er liebt. Und dann braucht man keine Regeln mehr. Dann liebt man Jesus so sehr, dass man liebt, was er liebt. Die Offenbarung von Gottes überschwänglicher Liebe im Evangelium von Jesus Christus ist bahnbrechend. In Gottes Liebe können wir auf den Wellen der Unsicherheit surfen, können wir dem Sturm unserer Umstände friedevoll entgegenblicken. Inmitten unserer Entscheidungen wissen wir, dass wir in der Liebe Gottes immer nur gewinnen können. Wenn Gottes Liebe unser Antrieb wird und wir spüren, wie sehr er sich über uns freut, dann sind wir auch nicht schachmatt zu kriegen. Gottes Liebe versagt niemals und hört nie auf, haben wir im Eingangslied gesungen. Dass Gott uns so unbeschreiblich liebt, das ist die zentrale Weisheit, Wahrheit, die uns die Bibel mitgibt. Das Wichtigste, was wir weiterzugeben haben, woran wir uns halten können, bis zum Schluss und über den Tod hinaus. Gottes Liebe möchte unser täglicher Lebensantrieb sein. Sozusagen die schönste Musik in unseren Ohren, der springende Funke in unseren Fantasien, der Friede in allen Umständen, die Freude, die uns bewegt. Wie bahnbrechend Gottes Liebe ist in uns verwandelt, werden wir erst erleben, wenn wir diese Liebe tatsächlich zulassen. Wahrheit macht uns nicht automatisch frei, sondern nur, wenn wir sie in unser Herz lassen und unser Herz darin eintauchen. Gottes Liebe macht aus Sündern Heilige. Gottes Liebe verwandelt Sünder zu Heiligen, wie Raupen zu Schmetterlingen. Und wie ist es nun mit dir? Bist du davon überzeugt? Ja, Gott liebt mich bedingungslos. Könnte ich dich nachts wecken und das könntest du mir glaubhaft versichern? Siehst du Gott als deinen liebenden Papa, der dich in seinen starken Armen hält? Siehst du, dass Gott dich anlächelt? Siehst du das vor dir, wenn du ihn anschaust? Bist du sicher, dass er dich liebt, egal was du tust oder unterlässt? Bist du dir sicher? Mach die Freudenbotschaft von Jesus Christus zu deinem Mittelpunkt, deinem Lebensmittelpunkt und zu deinem Ruheplatz. Bleibe in dieser Liebe. Das Evangelium von Jesus Christus ist die leidenschaftliche Liebeserklärung Gottes an uns. Mehr geht nicht. Durch diese Liebe, diese starke Liebe Gottes, werden wir verwandelt. Gott lädt uns heute ein, lädt dich heute ein, seine Hand neu zu fassen. Er möchte dein tragender Rückenwind sein, der dich vorwärts bewegt. Er möchte, dass du dich in seiner Liebe nicht mehr anstrengst, sondern dankbar seine Liebe so viel aufnimmst, dass du einfach überströmst. Dass es dir ein Bedürfnis wird, Zeichen seiner Liebe zu setzen. Lassen wir uns von Gottes Liebe bewegen. Und wir können das heute ausdrücken, indem wir neu in diesen Bund treten, den wir immer im Abendmahl feiern. Heute feiern wir Abendmahl nicht in Gruppen, das haben wir Karfreitag getan in diesem Monat schon, sondern jeder kann individuell mit irgendjemand anders oder mit mehreren anderen nach vorne gehen und Abendmahl einnehmen. Im Abendmahl feiern wir, dass wir uns total darüber freuen, dass Gott uns liebt, dass Jesus sein Leben für uns gegeben hat und unser Leben verwandeln will. Und als Zeichen, dass wir darauf vertrauen, können wir Abendmahl feiern. Können das voller Freude feiern, dass er uns einlädt in diesen Bund, der kein Preisschild hat, weil Jesus alles bezahlt hat. Wer darauf vertraut, ist herzlich eingeladen, dieses Bündnis mit Gott neu festzuklopfen oder erstmalig heute einzutreten. Amen.